Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Ich habe eine Fliege im Raum, hast du mir gerade gesagt. Die klingt wie eine Fliege in der Größe eines Hamsters. Sollte also eine Fliege uns durch diese Folge begleiten, dann seien Sie uns nicht gram, liebe Hörerin, lieber Hörer. Wir reden heute übers Burnout. Warum wohl? Es ist so, dass es ein Wahnsinn ist, wie sehr Menschen unter Druck stehen derzeit, wie viele Menschen unter Druck stehen, wie intensiv sie unter Druck stehen und wie sehr sie diesen Druck nicht mehr standhalten können. Fangen wir mit WHO-Bashing an, Andreas.
Ist doch immer was Schönes zum Warmwerden.
Ja. Also die WHO sagt, Burnout ist ein arbeitsbezogenes Syndrom durch chronischen nicht gut bewältigten Arbeitsstress. Typisch sind drei Kennzeichen, nämlich erstens Erschöpfung, zweitens mentale Distanz und Zynismus gegen die Arbeit. Das finde ich interessant. Ich glaube, dass Zynismus tatsächlich ein Signal ist, das wir ein bisschen genauer anschauen können, als Haltung nämlich generell, und verminderte Leistungsfähigkeit. Gut. So, wie sehen denn Biohacker Burnout? Andreas, sehen wir bei Burnout als körperliches Thema, sehen wir es als mentales Thema, sehen wir es als Mischung, sehen wir es als arbeitsbezogen oder wie sehen wir es denn sonst?
Also ich glaube tatsächlich, Burnout ist ganz definitiv multidimensional. Also wer jetzt irgendwie das auf erstens nur auf die Arbeit bezieht, zweitens nur auf Stressbewältigung bezieht oder sonstiges in der Art, mein Gott, es ist die WHO.
Was würdest du tun, wenn jetzt jemand zu dir ins Coaching käme und sagen würde, hat ein diagnostiziertes Burnout? Was würdest du dir anschauen? Was würdest du mit der Person reden? Was würde dich interessieren?
Du, letzten Endes, Stefan, ob das jetzt ein diagnostiziertes Burnout ist oder nicht, wenn wir feststellen, wir haben einfach massive Probleme mit den Energiesystemen, wäre es natürlich spannend zu schauen, kann man tatsächlich in die Mitochondrien reinschauen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, da ein bisschen eine Leistungsanalyse der Mitochondrien zu fahren. Da gibt es ja inzwischen Speziallabore, die das können. Das würde ich mir auf alle Fälle
gönnen. Wo gehen wir da hin?
Das nichts, was der Endverbraucher selbst auslösen könnte.
Okay, das heißt, du gehst zu einem Arzt und sagst, ich habe den Verdacht auf ein Mitochondrien-Thema, und der Arzt, wenn er offen ist für Dinge, die in diesem Jahrtausend entdeckt wurden in der Medizin, der wird dann sagen, ah gut, dann schauen wir uns das einmal an und gehen zu diesem oder diesem Labor.
Genau, und du erinnerst dich, Christian Burkhardt, mit dem ich verstärkt arbeite, ist ja quasi auch derjenige, welche dessen Praxis jahrelang als Burnout-Diagnostik-Institut habilitiert hat.
Mhm. Das heißt... Heißt ja immer noch so, gell?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sie versuchen es irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen, aber letzten Endes weiß ich, da gibt's auch die grindigen Labore, die sonst keiner kennt. Und grundsätzlich, man braucht da, das ist ganz klar, nicht den Hausarzt, man braucht einen funktionellen Mediziner, man braucht jemand, der sich da in irgendeiner Weise so ein bisschen mit dem beschäftigt hat, was so aktuell am Rad dreht. Übrigens ganz kurz, ihr Lieben, kleiner Abschweifer, eigentlich nur eine Erinnerung an uns beide, lieber Stefan. Ich bin auf einer Recherche für einen Klienten auf der Webseite vom Mojo-Institut gelandet.
Mojo-Institut.
Mhm. Und wir erinnern uns, Gerrit Kieferstein war ja ein großartiger, funktioneller Arzt, der dann irgendwann während der Pandemie so ein bisschen die Freude an seinem Tun eingebüßt hat. Zumindest hat man lange nichts mehr von ihm gehört. Er scheint wieder da zu sein. Die Webseite ist großartig. Mhm. Und ich möchte unbedingt den lieben Gerrit zu unserem Podcast holen. Das wäre, glaube ich, ein unglaubliches Fest. Mhm. Und lieber Gerrit, solltest du den Podcast noch hören, melde dich freiwillig. Und wenn nicht, ich habe deine Telefonnummer. Ich melde mich in den nächsten Tagen bei dir.
Wir werden ihn finden. Das klingt jetzt mit einem drohenden Unterton in der Stimme. Wird ihn das genau. Hoffentlich erreichen. Ich höre dem sehr gerne zu. Seine Social Media Aktivitäten sind mir zum Teil ein bisschen zu aggressiv. Aber ich glaube, in seinem Herangehen an Medizin ist das schon ziemlich super.
Also für mich ist er tatsächlich seit 8 Jahren wie lange ist Corona her? Seit Mitte der Pandemie komplett verschwunden. Mhm. Ich folge ihm auf keinem Kanal mehr. Ich weiß gar nicht, was er tut. Mhm. Aber fachlich ist das großartig. Und wer gerne mit Pfeil und Bogen auf die Jagd geht, der gehört in diesen Podcast. Insofern, den holen wir uns.
So, gut.
Jetzt machen wir aber weiter. So. Also wir gehen zu einem Arzt, der sich auskennt, wahlweise zum Gerrit oder zum Christian oder zu all den anderen, die beispielsweise die M3-Zertifizierung inzwischen erfolgreich abgeschlossen haben, oder zu einem anderen Arzt, der das Thema funktionelle Medizin nicht mit der Türklinke in Verbindung bringt. Und dann haben wir eine relativ hohe Chance, dass wir die Mitochondrienaktivität anschauen können. Mhm. Was können wir sonst anschauen? Natürlich das Thema Entzündung. Entzündung ist immer eine Komorbidität, aber halt auch irgendwie immer ein Auslöser für alle Probleme. Das heißt, ich möchte eigentlich grundsätzlich von jedem, der zu mir kommt und nicht sagt, das Einzige, was mir fehlt, ist ein Platz, wo ich die Millionen bunkern kann, die ich in den letzten Jahren verdient habe, möchte ich eigentlich immer ausgiebigste Entzündungswerte haben. Also Interleukin 6, Interleukin 1 von mir aus, auf alle Fälle ein Rantes-Wert, also sprich, das ist dieser Wert für die chronische Entzündung, was auch immer es an Entzündung gerade in dem Labor, mit dem der Arzt arbeitet, zu berechnen gibt, würde ich alles mal mitschauen, weil da verstehen wir einfach dann schon mal grundsätzlich, ob das der Pol ist, der das Ganze extrem schwächt. Wenn es wirklich eine ernstzunehmende Diagnose in Richtung Burnout schon gibt, kann man sich, glaube ich, das Geld für ein Cortisol-Tagesprofil, vermutlich schon fast sparen. Andernfalls würde ich auch mal einfach einen Tag Cortisol mitlaufen lassen, einfach um zu sehen, ist da noch eine Kurve? Wie bewegt sich die Kurve? Das ist sicherlich eine relativ spannende Geschichte. Und dann, mein Gott, klar, sollten biometrische Daten rund um Themen wie Schlaf oder sowas vorhanden sein, hilft uns natürlich ganz, ganz super gut. Noch dazu, wenn man irgendwie sieht, gibt's da schon auffällige Aufwachzeiten oder Ähnliches, was ja in der Regel dann schon zu finden ist.
Sind das so diese typischen 3 Uhr, 4 Uhr Aufwachzeiten und ich kann dann nicht mehr einschlafen oder so?
Genau, dieses klassische Wired and Tired, also irgendwie überdreht und saumüd, aber irgendwie nicht mehr schlafen können. Mhm. Das ist dann der Klassiker, dass dann das Gehirn irgendwie auf eine Reise geht, über die sich keiner freut.
So, das sind jetzt mal 4 Sachen. Ich fasse ganz kurz einmal zusammen, weil du bist jetzt ziemlich schnell drüber galoppiert. Erstens einmal, wir schauen uns die Mitochondrien an, wie die funktionieren. Zweitens, wir schauen uns an, wie die Entzündungswerte sind. Eigentlich schauen wir uns die Entzündungen an und messen sie an den Werten. Das dritte Thema ist, wir schauen uns Cortisol an, so es überhaupt irgendwie notwendig ist und nicht eh schon auf der Hand liegt. Und viertens, wir schauen uns so vorhanden, und ich vermute, die Damen und Herren, die uns zuhören, sind meistens im Besitz solcher Daten. Wir schauen uns ein bisschen an, wie der Schlaf so ausschaut, oder?
Genau, also weil diese Schlaffragmentierung ist, glaube ich, schon ein ganz wesentliches Kerlchen.
Ja.
Und klar, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen die Geschichte, wenn du in einer Autowerkstatt bist und ein Automechaniker hat dein Automodell selber mal privat gefahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dir schnell helfen kann, größer als anderswo, da das mit dem Burnout bei mir halt irgendwie auch so eine ganz schön lustige Geschichte war, würde ich definitiv auch nochmal ganz genau hinschauen und so Themen wie Umweltgifte anschauen. Ja, bei mir waren halt einfach die Schwermetalle damals ein ganz, ganz starker Beschleuniger für die Reise in die falsche Richtung. Höchstwahrscheinlich würde ich auch tatsächlich das Thema Darmgesundheit noch mit anschauen, weil letzten Endes die Wahrscheinlichkeit, dass unter einem harten Stressbeschuss die Tight Junctions ein bisschen auseinanderrücken, dass die Darmbarriere ein wenig durchlässiger wird und dass man damit sich dann auch noch zusätzlich Dinge, die dann wieder proinflammatorisch im Körper weiteren gesund treiben ins System holt, ist doch relativ hoch. Das heißt, das wäre so mal der Teil, der auch, glaube ich, nicht viel mit irgendwas zu tun hat. Jetzt im Krallerhof war der Lutz Graumann dabei, der hatte wieder irgendwie sein super Diagnostik-Tool zum auf die Brust kleben dabei. Früher hieß es Nambaya, inzwischen heißt es anders.
Schiebethermometer?
Nee, das ist tatsächlich abgefahren. Das ist quasi ein Schlaflabor ohne Schlaflabor, das irgendwie wirklich echte Herzfrequenz und echte Herzfrequenzvariabilität und ganz viele Daten quasi da erhebt. Ich habe nicht mitgemacht, ich hätte mir die Brust rasieren müssen, beziehungsweise in der Mitte der Brust wieder so ein Osterei rausrasieren müssen. Das habe ich einmal für den Test gemacht. Das sah dann wochenlang doof aus. Dann dachte ich mir, den Test kenne ich schon. Und der hatte auch kein Toupet für mich dabei. Aber da haben wir dann eben bei den Auswertungen auch viel über Bedeutung von Herzfrequenzvariabilität beziehungsweise Ruhepuls und wann sind es auch falsch positive oder falsch negative Werte gesprochen.
Okay.
Aber es ist ganz sicherlich so, wenn dein Ruhepuls konstant erhöht ist und wenn deine Herzfrequenz konstant niedrig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade eher in Richtung Burnout fährst, deutlich höher, als aber wenn da noch Schwankungen
sind. Nicht Herzfrequenz niedrig, sondern Herzratenvariabilität niedrig.
Herzfrequenzvariabilität niedrig, Ruhepuls erhöht.
Ja.
So,
Wollen wir diese Folge trennen in körperlich und geistig? Oder macht das gar keinen Sinn?
Es macht tatsächlich
keinen Sinn. Wir fangen da körperlich jetzt an. Also du sagst ja jetzt, bevor wir in mentale Dinge hineingehen, in psychische, in vielleicht, ich weiß, psychotherapeutische oder so, schauen wir zunächst einmal, ob körperlich alles in Ordnung ist. Weil sonst arbeitet die arme Therapeutin, der arme Therapeut ja irgendwie, baut ein Haus ohne Fundament.
Also wie gesagt, das ist wieder die Automechaniker-Analogie. Ob bei mir geistig jemals irgendwas in Ordnung war, das müssen später andere entscheiden. Aber zumindest war es ja bei mir nicht so, dass bei mir geistig irgendwas nicht mehr funktioniert hätte, sondern ich war halt einfach durch.
Ja.
Ich hab nicht mehr geschlafen, mir ist die Entzündung aus den Ohren ausgekommen, ich habe gestottert, ich konnte nicht mehr unter Menschen gehen, was ein bisschen ein Quecksilberthema zu sein scheint, und war halt quasi vor lauter Brain Fog, ja, eine wabernde Nebelwolke.
Ja.
Also das heißt, da hätte jetzt eine Therapeutin ehrlicherweise nicht viel machen können. Jetzt ist es natürlich so, da hast du völlig recht, mal angenommen, wir haben diese Labore angeschaut und mal angenommen, da ist jetzt noch nicht mal richtig viel los. Dann muss man natürlich sagen, okay, dann ist das Thema irgendwie nochmal anders zu verorten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer kann mir dabei helfen? Und da ist wahrscheinlich eine vernünftige Therapeutin oder ein vernünftiger Therapeut definitiv eine gute Idee. Bevor wir da aber hingehen, können wir natürlich erstmal gut biohackerisch uns das Thema Nervensystem anschauen und uns mal überlegen, was ist denn eigentlich da zwischen früher und jetzt passiert, dass ich einfach nicht mehr resette, dass ich nicht mehr in der Lage bin, den Stress auf Stress mit einer Stressantwort zu reagieren und danach auch quasi wieder in die Ruhe zu kommen. Mhm. Warum ist mein autonomes Nervensystem ständig von Handgranaten umgeben? Und wenn das Ganze irgendwie einen Grund hat, den ich nachvollziehen kann, habe ich eine Möglichkeit, darauf einzugehen, weil anders als die WHO bin ich ja fest davon überzeugt, dass das Ganze nicht eindimensional ist, dass das nicht also ein Stress auf der Arbeit ist, der sowas auslöst, sondern ich glaube, da sind wir wie so oft bei dem Sangria-Eimer vom Ballermann mit den vielen Strohhalmen, wo halt aus jedem Strohhalm irgendwas in den Eimer reinläuft und irgendwann läuft er halt über und dann ist halt er so.
Ja.
Und nur weil es jetzt irgendwie 2026 ist, nur weil die Deutschen sich mehr mit toten Buckelwalen als mit einer komplett eruierten Wirtschaft beschäftigen, nur weil irgendwie überall auf der Welt kleine bis mittelkleine Kriege inzwischen umeinander springen, das ist alles grauenhaft, das ist alles fürchterlich, aber abgesehen davon, dass die Medien seit Corona deutlich mehr darauf fokussieren, wirklich nur noch die schlechten Nachrichten in den Vordergrund zu stellen und ja nicht die positiven, ist ja das Grundrauschen nicht arg viel beschissener, als es früher auch schon war. Das heißt, wir haben halt diesen Niedergang Europas in der Wirtschaft, der für diejenigen von uns, die irgendwie selbstständig sind oder irgendwie an Stellen arbeiten, wo sie mit den Aus, mit den Ergebnissen dessen zu tun haben, natürlich nochmal brutaler ist. Das ist klar. Aber letzten Endes kann das eigentlich nicht der Auslöser sein, weil wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, geht es uns in deutschsprachigen Europa immer noch sackenmäßig gut. Klar, in Deutschland fahren die Züge nicht mehr. Du weißt nicht, was sie mit deinen Steuern machen. Du hast den Eindruck, sie überfallen dich permanent. Es funktioniert trotzdem nichts. Aber die meisten sind noch nicht in einer wirtschaftlich ernsthaft prekären Situation oder sowas in der Art. Und die meisten, auch die meisten im Burnout, sind noch in Brot und Lohn. Das heißt, das ist alles noch weit davon entfernt, dass man sagt, wir sind jetzt in der großen Depression der 40er Jahre oder was auch immer des letzten Jahrhunderts gelandet.
Ja, na, wir haben natürlich dieses Thema der Luxusverlustängste, das sich blöderweise genauso anfühlt wie eine Lebensbedrohung. Unser Nervensystem ist ja nicht in der Lage, wahnsinnig stark zu unterscheiden zwischen ich weiß nicht, was ich morgen esse und ich weiß nicht, ob ich den Kredit für mein Auto im nächsten Monat noch bezahlen kann, das vielleicht um 1 bis 2 Dimensionen zu groß für mich ist. Das ist halt ein und derselbe Impuls, den wir bekommen, und das ist halt ein und dieselbe Belastung für unser System. Vorhin, wie du gesagt hast, dass die Medien da sich auf das Negative stürzen, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, das haben sie, glaube ich, vor Corona auch gemacht. Vielleicht war aber nicht so wahnsinnig viel Material da davor. Ist es so, dass tatsächlich der Verzicht auf Medien in einer belastenden Zeit unterstützt?
Absolut. Also die Michaela Altenberger hat vorgestern in ihrem Vortrag das auch wieder geteilt, dass sie seit 5 Jahren keine Tageszeitungen mehr konsumiert und dass sie da auch immer darauf hinweist, wenn es irgendwie im Smalltalk um solche Bereiche gibt, dass sie einfach null Ahnung hat, aber dass es ihr einfach viel besser geht, wenn sie sich aus derartigen Fahrwassern fernhält und sich einfach auf die positiven und die spannenden Nachrichten konzentriert.
Ja, aber wie kann ich das filtern? Wie kann ich jetzt sagen, okay, ich lasse nur die Nachrichten an mich heran, die tatsächlich mir auf der einen Seite die Möglichkeit geben, mir ein Bild der Welt zu machen, weil ich bin ja Teilnehmer dieser Welt.
Ja, aber du brauchst es ja nicht. Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe mir irgendwann während Corona angewöhnt, in der Früh eine Minute auf die Bild-Zeitung zu gehen, weil das damals die einzige Zeitung war, die irgendwie halbwegs schnell darauf reagiert hat, was wieder an Schwachsinn auf uns losgelassen wurde. Und es ist eine schlechte Angewohnheit, die ich inzwischen so mit Mühe und Not wieder loswerde. Aber die Frage ist ja tatsächlich, muss ich wissen, was in der Welt passiert aus dem Filter, wie es jetzt gerade in den Medien dargestellt wird? Oder darf ich davon ausgehen, und ich vermute, das ist die Essenz von dem, was die Michaela gemeint hat, dass die guten Nachrichten sowieso handvermittelte Telegramme sind, dass das sowieso Sachen sind, die dir jemand nahe trägt, der sich darüber freut, weil ihn was Positives bewegt. Mhm. Also ich meine, ich werde nicht an irgendeinem Kriegseinsatz irgendwo in der Welt beteiligt sein, meine Kinder, so Gott will, auch nicht. Das ist alles fürchterlich, das ist alles grausam, aber tatsächlich ist es so, wenn du sowieso den Eindruck hast, dass permanent von allen Seiten irgendwie Gebäude einstürzen, ist vielleicht tatsächlich die Frage, muss ich wissen, wie viele Gebäude 2000 Kilometer entfernt von mir auch noch einstürzen? Ist es wirklich relevant? Ich meine, ich arbeite nicht in der Sicherheitsbranche, ich bin nicht spekulativ an der Börse unterwegs, ich bin kein Aufsichtsratsvorsitzender von einer internationalen Bank. Ich sollte mich um Gesundheit kümmern, in erster Linie auch um meine Gesundheit, lustiger Scherz, damit ich anderen bei ihrer Gesundheit helfen kann. Und vielleicht ist es tatsächlich das so, das Erste, dass man einfach sagen muss, so ein bisschen ein Fokus auf die Dinge, die wirklich zählen, gerade im Umgang mit den Medien, könnte schon ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Strategie sein.
Lass uns da jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen timegeboxt in das Thema Medien hineingehen. Ich würde dem jetzt maximal 5 Minuten geben. Aber wir haben ja beide, wir sind ja beide Journalisten gewesen und zum Teil hin und wieder so sind wir es ja auch noch. So. Wie Journalismus funktioniert, wissen wir. Wir wissen, wie Menschen funktionieren. Wir wissen, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst, grundsätzlich einmal, wenn du Menschen ein bisschen in Aufregung versetzt. Meistens leichter in negative Aufregung als in positive. Weil damit gewisse Neurotransmitterkreisläufe angestoßen werden, die einfach dann dafür sorgen, dass man dann näher hinschaut, dass man dann mehr Zeit mit diesem Medium verbringt.
und dass das Medium dann auch die Gelegenheit hat, diese Aufmerksamkeit zu monetarisieren durch Werbepartnerschaften. Ja, so funktioniert das Ding und ich glaube, so wird es auch weiterhin funktionieren. Im Wissen um interne Abläufe in Redaktionen, wie halt dann vereinbart wird, worüber berichtet wird, wie darüber berichtet wird, in welchen Formaten und Formen darüber berichtet wird, könnte man da tatsächlich, glaubst du, ein Umdenken irgendwie anregen, weil wir ja wissen, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der die mentalen Probleme der Menschen in einem Ausmaß zunehmen, das noch vor wenigen Jahren undenkbar war, dass eben gerade diese Themen, und ich meine, ob wir jetzt über Depressionen reden oder über Burnout reden oder generell über Mental Health reden, das sind ja Dinge mit einigermaßen unscharfen Rändern. Und wenn du sagst, dass diese permanente mediale Bewerfung mit Negativem, mit Schreckensszenarien, mit dystopischen Projektionen uns eigentlich immer tiefer in das Problem hineinbringt, wäre das eine Wurzel? Glaubst du auch, dass es dass man in der Lage wäre, ein zeitgemäßes, professionelles und auch wirtschaftlich tragfähiges Medienprojekt hineinzuheben, das versucht, diese Veränderung in der mentalen Gesamtgesundheit ein bisschen zu berücksichtigen? Ich glaube, jetzt habe ich einen Satz mit 12 Nebensätzen gebaut.
Der war tatsächlich toll konstruiert. Antwort lautet, ich weiß es nicht. Es gibt wohl tatsächlich so Instagram-Feeds, die Millionen von Followern haben, so Good News Only oder sowas. Mhm. Also ich glaube, so ein bisschen was gibt's. Die große Frage, inwieweit können Medien noch monetarisieren oder wie kann man das Ganze noch irgendwie gewinntragend machen, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendein klassisches Printmedium oder eine Webseite, die von einem klassischen Printmedium abgeleitetes Produkt gibt, was ökonomisch tatsächlich noch Sinn macht oder ob das alles irgendwie Quersubventionen von irgendwas sind. Das kann ich nicht sagen, aber grundsätzlich wäre es so eine Startseite auf dem Computer, die über positive Errungenschaften der Wissenschaft spricht, die darüber spricht, welche sportlichen Spitzenleistungen jemand in irgendwelchen kruden Randsportarten erbracht hat oder auch nicht, die uns zeigt, wozu der Mensch möglich ist als Startseite am Computer, selbst auf der Arbeit.
Ja.
Wahrscheinlich 1000-mal mehr wert als Bombenattentat oder Sonstiges. Und wie sehr wir in unserer gesamten Struktur da entgleist sind. Also ich kann mich da eigentlich nur an den Buckelwal abarbeiten, Stefan.
Den haben wir in Österreich nicht so mitgekriegt.
Also das ist tatsächlich das fixe Zeichen dafür, wenn du als Gesellschaft völlig am Ende bist, dass man sich dann auf irgendwelche völlig kruden Rettungsaktionen fokussiert und die dann mit Livestreams über Wochen irgendwie begleitet. Ich glaube, der Mediamarktgründer hat durch seine Rettungsaktion mehr Präsenzzeit in Medien erreicht als mit jeder anderen Kampagne, die er jemals gefahren hat, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe. Der bedeutungslose Ministerpräsident eines Bundeslands, der in seinem Leben, glaube ich, sonst noch nie was getan hat, ergeht sich jetzt da, dass er eine Wahlstatue aufstellen lassen möchte und du denkst einfach, Leute, ihr seid
also Wahlkampf.
Wahlkampf, ja, aber ganz ehrlich, was sich die ganzen Länder außenrum die Wale noch jagen und essen, dazu denken, es sei dahingestellt, aber das ist eine Absurdität in einem Land, wo eigentlich gerade gar nichts mehr funktioniert, wirklich nichts.
Also, so, wir haben, glaube ich, unsere 5 Minuten bald überstanden.
Gut, das heißt, das Projekt goodvibes.com/heute leider noch nicht, können wir gerne bauen.
Ja.
Vielleicht hört das mit dem Slash heute dann leider nicht auf.
Also ich habe mir das ein bisschen angeschaut in der Zwischenzeit, so Good News Instagram-Seiten, während du mir das über den Wahl erzählt hast. Und das sind halt dann so Nachrichten wie krebskranke Frau wird dann doch wieder gesund oder Kind, das blind auf die Welt gekommen ist, kann dann mit 5 Jahren doch wieder sehen. Das ist alles eh schön und gut. Ja, aber das ist ja nicht das, worüber wir reden. Das ist ja nicht strukturell. Das ist ja nicht substanziell. Das sind ja Einzelfälle, die schön und gut und nett und erfreulich sind. Aber das Thema, das wir da jetzt haben, ist dieses Bewusstsein der Menschen,
dass wir immer noch, und das darf man nicht vergessen, es stimmt, auch wenn wir es ganz schwer wahrnehmen können, historisch gesehen sind wir unfassbare Glückskinder. Es gab keine Zeit in der gesamten Erdgeschichte und es gibt keinen Ort in der gesamten Erdgeschichte, der so sicher ist und so von Wohlstand geprägt ist wie hier und jetzt. Und wenn Sie uns zuhören, Sie hören uns übrigens auch aus, ich weiß nicht, Afrika zu und so. Ich sehe das ja, wenn ich schaue, wie viele Zugriffe wir haben. Wir haben immer wieder auch so vereinzelt Zugriffe aus Zentralafrika. Dann gilt das für Sie im Moment nur eingeschränkt vielleicht. Oder wenn Sie in Kiew sitzen, dann gilt das eben, wie gesagt, nur eingeschränkt. Aber grundsätzlich leben wir alle in einer wahnsinnigen Bubble des Wohlstands.
Wir machen eine kurze Atempause, denn Hand aufs Herz, Meditation ist das ultimative Upgrade für unser Betriebssystem. Aber mentale Klarheit fängt schon eine Etage tiefer an, in deinem Stoffwechsel. Wenn du gerade dabei bist, Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren, weißt du, dass die Morgenroutine das Fundament für den restlichen Tag legt. Und genau hier kommt Biogena One ins Spiel. Ich nutze den All-in-One-Drink selbst als festen Anker direkt nach dem Aufstehen. Während die Meditation deinen Geist sortiert, versorgt Biogena One deinen Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen bis hin zu Probiotika und Zellschutz. Wenn du deine Morgenroutine auf das nächste Level heben willst, kannst du dir mit dem Code Andreas5 nochmal 5% Rabatt auf das günstige Monatsabo von Biogena One sichern, aber nur auf biogena-one.com.
Und da haben wir dann eine Art von historischer Verpflichtung zu einer Grundhaltung der Dankbarkeit. Allein schon, weil es so vielen Milliarden und Abermilliarden Menschen, die vor uns gelebt haben, so viel schlechter gegangen ist als uns. Die haben, wenn sie sich die mit Longevity beschäftigt haben, dann haben sie vielleicht ihre Lebensspanne von 32 auf 38 erhöhen können.
Ganz, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ganz ohne Frage, nichtsdestotrotz, klar, wir haben natürlich Probleme, gesellschaftlicher Umbruch, Einsamkeit, soziale Isolation, Wegfall von all diesen Schutzmechanismen, die einen früher im Alter irgendwie beieinander gehalten hätten. Das ist natürlich, also man muss schon klar sagen, die moderne Welt hat Herausforderungen, aber wir wollten eigentlich heute nicht philosophisch werden, sondern das Ganze
das jetzt 10 Minuten,
konkreter
das
anschauen. Jetzt machen wir wieder weiter.
Genau.
Also was wollen wir damit sagen? Es ist verstanden, dass wenn du heute sagst, ich kann nicht mehr, dass es einfach ein multidimensionales Thema sein kann oder auch eigentlich auch sein wird, das jetzt nicht nur damit zusammenhängt, dass du jetzt irgendwie im Berufsleben besonders gefordert wirst und nicht dazu kommst, wieder runterzufahren, weil theoretisch gesehen wäre zum Runterfahren die Freizeit da, wäre das liebevolle Umfeld da, wären die guten Nachrichten da, wären die Erlebnisse in der Natur oder sowas da. Und wenn das halt alles nicht mehr stattfindet, beziehungsweise man es nicht mehr nutzen kann, dann kommt halt das System massiv in Schieflage. Und diese Daueraktivierung des autonomen Nervensystems, das ist halt letzten Endes auch der Punkt, wo man sagen muss, wenn du da bist, dann wird es Zeit, was zu tun.
Ich möchte jetzt ganz gerne mal noch in das ganz Konkrete hineingehen. Ja, ich habe ein Burnout-Problem, ich individuell. So, jetzt rufe ich den Breitfeld an und vielleicht kriege ich einen Coaching-Platz. Dann wird er zunächst einmal diese Dinge, die er jetzt in den ersten 10, 15 Minuten dieses Podcasts gesagt hat, wird er bei mir erfragen. So, jetzt kommen wir dann drauf, erwartungsgemäß, dass diese Werte alle nicht so wahnsinnig super sind. Was machen wir denn dann? Schauen wir, dass wir uns inosphärisieren, um die Schwermetalle loszuwerden. Schauen wir, wie gehen wir denn um, dass unsere Mitochondrien wieder in Ordnung kommen?
Du bist jetzt bei mir und du sagst, das ist nicht so gut, dann würde ich tatsächlich nochmal einfach diese schnelle Checkliste durchlaufen und sagen, wie schauen wir denn aus? Wie geht's denn Schlaf? Du bist morgens vermutlich nicht erholt, du wachst nachts ständig auf, du hast Einschlafprobleme, du hast Durchschlafprobleme und tendenziell reicht die Menge an Schlaf, die du nicht mehr hast, die du hast, nicht mehr aus, dass du dich so fühlst, ja, wie du dich früher mit weniger Schlaf
gefühlt hast. Genau, so ist es. So, und haben wir jetzt da am Tisch liegen. Jetzt wissen wir, dass was wir jetzt haben, kann man Burnout nennen. Oder man kann es anders nennen, das ist ja vollkommen wurscht. Das Etikett, das man drauf hat, ist ja wurscht.
Aber ein bisschen was will ich noch, weil sonst kann ich ja keine 90 Minuten Coaching durchführen. Das heißt, wir reden noch über Konzentrationsstörungen, wir reden noch über Vergesslichkeit. Wir sprechen über verminderte Kreativität, was relativ häufig ist. Wir reden über den Nebel im Kopf. Auch klar, höchstwahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass der Körper irgendwie anfängt, infektanfälliger zu sein. Das heißt, man wird plötzlich krank. Die Muskulatur geht in eine unglückliche Richtung, die wird weniger, dafür wird man fetter. Und ganz besonders toll, Libido geht auch weg.
Das sind alles Cortisol-Folgen, oder?
Sind ein bisschen Cortisol-Folgen, sind aber halt auch, also teilweise einfach ein bisschen komplexere zusammen. Theoretisch gesehen wäre ein hohes Cortisol, ein aktiviertes Immunsystem, würdest eigentlich weniger schnell krank werden. Aber das sind halt, wenn man da wirklich sagt, okay, das ist jetzt alles durch, dann kann man natürlich sagen, ab jetzt gehen wir reiten. Wie gesagt, ich hatte die bei der Laborfrage ist eh schon gesagt, also das Thema Schlafmangel ist halt fix der größte Erkenner. Umweltgifte würde ich reinschauen. Ich würde die chronische Entzündung nochmal ganz gezielt anschauen, hatte ich auch erwähnt. Würde da einfach auch das Thema mit der Dopamindysregulation noch ein bisschen mit reinnehmen, weil das ist halt schon auch eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte, die das auch, glaube ich, der Grund ist, warum das Ganze heutzutage bei uns gesellschaftsübergreifend so problematisch geworden ist. Wir haben diese ganzen Social-Media-Folgen aufgenommen. Ich glaube, da draußen wisst es eh, aber dieser permanente Input, dieses permanente gepusht werden, oft in Verbindung mit Energy-Drinks oder zu viel Koffein im Allgemeinen, diese verfluchte Erreichbarkeit 24/7 und all diese anderen unangenehmen Dinge, die sich da sozusagen hoch sind, führen einfach dazu, dass unser Dopaminhaushalt nicht mehr funktioniert.
Ja. Diese permanente Erreichbarkeit gilt jetzt nur beruflich oder gilt die auch privat? Also auch wenn ich für zum Beispiel meinen schwerkranken Vater dauernd erreichbar bin.
Also wenn wir das Experiment Schaffsbreitfeld nochmal in den Burnout zu Ende denken, ist es bei mir zwischenzeitlich tatsächlich so, dass ich meistens zucke, wenn das Telefon klingelt. Also ich bin selber gerade wieder, wenn ich nicht massiv mentale Arbeit betreibe und ausreichend NSDR mache und mir das großartige Neurowiser-Headset aufsetze, weil mich das wirklich für 10 Minuten rausholt, ist es bei mir tatsächlich inzwischen schon wieder so, sobald irgendwie Signale kommen, geht mein Nervensystem gerade davon aus, es muss was Schlechtes sein. Also, mal so am Rande gesagt. Das heißt,
das ist dann immer nur der Funke, der etwas unter der Oberfläche schlummerndes ja zum.
Genau. Bei mir ist es halt tatsächlich schlicht und ergreifend tatsächlich so, dass ich in den letzten Monaten ein kreatives Chaos eines relativ erfolgreichen Gesundheitscoaches oder wie auch immer du es sagen möchtest, der zwischen Veranstaltungen, Coachings und Digitalprodukten, die wir zusammen machen, pendelt, aber sonst mehr oder minder sich das alles frei einteilen kann durch die ständige Fremdbestimmung, durch gesundheitliche Themen bei den Eltern und einen relativ strengen Fokus, dass halt das auch keine Sachen sind, die du irgendwie warten lassen kannst oder anders verschieben oder sowas. Das ist halt bei mir einfach ich habe halt einfach tatsächlich die Kontrolle über mein Leben in einem gewissen Maße eingebüßt, weil ich halt versuchen muss, all den Dingen gerecht zu werden, die sonst keiner tun wird, wenn ich sie nicht tue. Das ist halt sicher, wenn wir jetzt das Thema Dopamin-Dysregulation anschauen, ich bin inzwischen an dem Punkt, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mir noch an Belohnung kaufen könnte, damit ich irgendwie verstehe, warum ich das mache, was ich mache.
Kontrolle über sein Leben verloren haben, ist also ein ganz wesentlicher Bestandteil, wenn man sich einen Burnout zusammenbasteln möchte. Aber da kommt man ja nicht raus. Ich meine, du kannst ja jetzt deinem Vater nicht sagen, ruf mich einfach bitte nur zwischen 10 und 16 Uhr an. Das geht einfach nicht.
Nein.
Du kannst nur versuchen, auf der anderen Seite irgendwie durch, ich weiß nicht, NSDR oder Neurovisor oder ich weiß nicht, extra, wir werden vielleicht noch über Supplements kurz reden. Du kannst auf der anderen Seite versuchen, eine Resilienzerhöhung herzustellen, um einfach ein Gegengewicht zu schaffen auf der anderen Seite.
Ja, beziehungsweise das halt jetzt das tun, was ich jetzt gerade tue, dass ich mehr oder minder keine neuen Coaching-Klienten mehr annehme und einfach alles absage, was nicht dringend notwendig ist, um irgendwie den finanziellen Rahmen zu bewegen, den ich halt brauche, damit das Rad weiterläuft. Also es ist halt einfach so, ich muss gerade einfach massiv, wodurch habe ich jetzt in den letzten Wochen schon angefangen, massiv dagegen zu steuern, weil der Röpfer feststellt, dass sie mit der Schlagzahl in Verbindung mit dem Fremdbestimmtsein in der Schlagzahl nicht mehr klarkomme.
Was machen wir denn jetzt, wenn wir in einer Situation sind, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir sagen, die Arbeit ist mir zu viel, die Aufgaben schaffe ich nicht mehr, ich habe zu wenig Eigenbestimmung über das, was in meinem Leben passiert. Punkt fehlende Anerkennung, Punkt Sorgen, Punkt unklare Aufgaben, die man bekommt. In Wertekonflikten, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen geschaut, Wertekonflikte ein ziemliches Thema. Ich muss etwas tun, wozu ich eigentlich nicht stehen kann, was ich eigentlich nicht für richtig halte, wovon ich eigentlich nicht überzeugt bin. Was tue ich denn, wenn ich in so einer Situation bin? Was mache ich dann als Biohacker?
Den Schlaf wieder kompromisslos in den Vordergrund stellen, da habe ich gerade ein bisschen ein Thema mit, aber das ist das Wesentliche, ohne das wird
es gehen. Das heißt wirklich in der Früh, das Licht, diese ganz klassischen Dinge, da gibt es keinen Kompromiss.
Feste Zu-Bett-Gezeiten, feste Aufstehzeiten, Morgenlicht, Abenddunkelheit. Lustigerweise im Krallerhof war eine junge Dame dabei, die im Patentamt in München arbeitet, im Europäischen. Die hat eine Studie ausgegraben, die sogar in Verbindung mit der Firma Zeiss durchgeführt wurde. Und offensichtlich hat das Thema Blaulicht am Abend genau gar keine Auswirkung auf unseren Schlaf. War irritierend, aber die Studie ist stabil. Das heißt, wir können weiterhin sagen, dass Helligkeit am Abend ein Problem ist, aber der Lichtanteil scheint tatsächlich nicht so problematisch zu sein, wie wir es immer geglaubt haben. Wir werden die Studie bei Gelegenheit bei den drei Studien besprechen, weil das finde ich tatsächlich faszinierend. Da ist ein Weltbild zusammengebrochen. Aber was bleibt, ist immer noch feste Schlafenszeiten, feste Aufstehzeiten, Morgenlicht und abends dunkel. Mhm. Das zweite ist wirklich das Nervensystem beruhigen, Atemtraining, Spaziergänge, Meditation, NSDR. Neurovisor würde ich noch mit reinpacken. Der macht mir gerade unglaublich viel Spaß. Der stresst dich nochmal mit Licht und Sound im gleichen Rhythmus für ungefähr eine Minute 30 und die nächsten 9 Minuten fährt er dich dann runter und ich schlafe da teilweise einfach ein davon, weil es das erste Mal ist, dass mein Hirn irgendwie zur Ruhe kommt. Also das halte ich für extrem spannend, dass ihr das Thema Nervensystem beruhigen, das Thema Licht auch als Medizin einsetzen, unabhängig von der reinen Schlafarchitektur. Wenn ich es irgendwie schaffe, in der Früh eine halbe Stunde wahlweise mit dem Hund spazierjoggen zu gehen oder ohne Hund joggen zu gehen, dann weiß ich, es ist alles deutlich besser als vorher. Mhm. Abends merke ich auch tatsächlich, wenn ich irgendwie nichts mehr mit heller Beleuchtung mache, scheint es auch zu helfen. Also das ist tatsächlich da wird irgendwie die Regeneration nochmal gepusht. Das Thema Entzündungen, ich habe es vorher irgendwie nicht richtig runtergeschaut, aber wenn wir über Entzündungen reden, das sind natürlich der HSCRP-Wert, den hatte ich vergessen, Ferritin hatte ich nicht erwähnt, ich würde den Omega-3-Index anschauen, Homocystein ganz definitiv anschauen. Mhm. Und da beim Thema Entzündungen ist es dann halt auch andersrum so, dass wenn man da eben reingeht, also ich muss mich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Kälte auseinandersetzen. Ich bin ja die letzten, ja, ich würde mal sagen, 15 Monate relativ lax mit der Cold Water Exposition umgegangen, weil es mir irgendwie nicht mehr so gut getan hat. Also ich werde jetzt wahrscheinlich wieder das moderate Eisbad bei 8-9 Grad oder sowas laufen lassen und mich da wieder so ein bisschen gegen den Entzündungsprozess von der Seite aufstellen. Ich habe meine Omega-3s umgestellt. Das muss wieder nach oben gehen. Gemüse, Polyphenole, also wirklich über die Ernährungsschiene ein bisschen mehr tun. Das Thema Bewegung kommt gleich nochmal, aber gerade auch diese sanften Geschichten. Ich habe heute Morgen meinen Reiseimer gepostet. Ich hoffe, du hast ihn gesehen.
Ich habe natürlich gesehen und musste laut lachen, weil es so ein schöner, es ist ein schöner Kübel ist.
Es ist ein
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Masterclass werden jetzt laut lachen, glaube ich.
Genau. Und tatsächlich ist es so ein bisschen Mobilitätstraining. Wir machen da eine Folge in Kürze dazu. Und es ist ein bisschen taktil, also sprich in diesem Reis die Hände aktivieren. All das hilft mir auch wahnsinnig mit dem Nervensystem. Mhm. Wenn ich das nicht mache, geht es mir teilweise in der Früh gerade selber schon so, dass ich denke, was kommt jetzt als nächstes? Und so komme ich ein bisschen da raus. Ist genial. Mhm. Mobilitätstraining so ein bisschen mit ganz leichten so Kindergummibändern, den ganz dünnen, so ein bisschen einfach den Körper ein bisschen anregen, ist grandios. Mhm. Das scheint zu helfen. Und dann halt auch wirklich wieder Sport machen. Das heißt, ich reagiere jetzt gerade auf komplette Überlastung und verlorenes Zeitmanagement damit, dass ich sage, ich habe jeden Tag 45 Minuten Zeit für Sport.
Mhm.
Und wenn dann irgendwas anderes liegen bleibt, dann bleibt es liegen, weil ich weiß genau, wenn ich das nicht jetzt wieder stabilisiere, dann ja, ist die Richtung ungünstig, um es einfach zu sagen.
Was sonst? Lifestyle-Interventionen, sind wir durch oder haben wir noch welche?
Wir haben noch ein bisschen was.
Ich möchte gerne über Supplements noch reden, weißt
du? Ich habe in meiner Clearlights Infrarotkabine, die ich immer sehr, sehr hübsch fand, aber ein bisschen wenig warm, einen Saunaofen mit 6 Kilowatt und aus dem Baumarkt eingebaut. Das heißt, die Clearlight-Sauna wird zum ersten Mal in ihrem Leben warm.
Okay.
Ich gehe nach dem Sport in die Sauna. Es ist großartig.
Hast du das Handy dabei?
Es ist so unglaublich gut. Nö. Das ist ja das Schöne, bei einer echten Sauna kannst du das Handy auch nicht mit reinnehmen, weil das schaltet sich dann wegen Überhitzung aus.
Mhm.
In der Infrarotkabine kannst du weiterarbeiten. Mhm. Finde den Fehler.
Mhm.
Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Ich hatte jetzt 5 Tage den heiligen Maxi Gotzler im Krallerhof mit dabei, weil wir gemeinsam dieses Seminar begleiten oder diese Longevity-Retreats begleiten. Also soziale Kontakte sind dann schon echt auch gut. Ich muss dann auch immer wieder mich zurückziehen. Sagen, okay, ihr seid alle super, aber jetzt brauche ich noch ein bisschen Me-Time. Aber diese Mischung ist halt schon auch echt wichtig. Und ich glaube tatsächlich, es ist super entscheidend in der Burnout-Geschichte, nicht sich komplett abzuigeln und zu sagen, ich ziehe mich jetzt in die dunkle Höhle zurück und muss da jetzt alleine heilen. Ich glaube, in der richtigen Dosis und mit den richtigen Menschen hilft das Ganze massiv.
Mhm.
Und das ist im Endeffekt so auch das Programm, wo ich jetzt versuche, dass ich's fahren kann. Und ansonsten, was wirklich ganz skurril ist, das erzähle ich jetzt auch noch kurz, weil das ist auch eine Burnout-Geschichte, die hätte ich auch nicht verstehen. Ich verliere unter Stress meine Lesefähigkeit. Also ich kann Computertexte nicht mehr lesen.
Mhm.
Das fällt mir dann teilweise auf, wenn ich E-Mails beantworte und die danach nochmal anschaue, dann sind da irgendwelche wilden Schreibfehler drin, weil das alles auf dem Screen so undeutlich wird, dass ich dann irgendwann...
Du meinst jetzt von den Augen her oder vom Verständnis?
Es sind die Augen.
Okay.
Es sind tatsächlich die Augen. Also ich laufe gerade durch das Leben und habe an verschiedenen Stellen von anderen Leuten gestohlene Lesebrillen.
Mhm.
Die ich eigentlich nicht brauche, weil ich merke, auf einem gewissen Niveau der Belastung kann ich nichts mehr lesen. Und ich habe mich auch gerade mit einem befreundeten Berufskollegen unterhalten, der meinte, ja, eh klar, also abends ist er fast blind.
Mhm.
Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass irgendwo in der Stressantwort beziehungsweise im ATP-Verbrauch scheint da dann auch tatsächlich irgendwas am Sehnerv nicht mehr wirklich Priorität
zu haben. Ja, und die Augen sind ja, wie wir wissen, quasi so Ausstülpungen des Gehirns. Das heißt, es kann schon auch sein, dass da einfach die Gehirnkapazität erschöpft ist am Abend und somit auch die Kapazität der Gehirnausstülpungen.
Ja, also es ist wild. So, jetzt machen wir Supplements.
Bisschen noch Supplements, ein paar Minuten und dann sind wir durch.
Die ersten 5 sage ich jetzt nur, weil wir wissen es, Omega-3 wissen wir, das richtige Magnesium
wissen wir,
also
Kreatin wissen wir,
D3K2 wissen wir.
Ja.
Wenn ihr es jetzt noch nicht verstanden habt, hört die Folgen nach. Wenn ich es euch jetzt nochmal erzähle, kriege ich einen Burnout. Stufe 2, wir retten die Mitochondrien.
Mhm.
Wir erinnern uns, Coenzym Q10,
ja.
Ubiquinol,
ja.
Scheint bei 100 bis 300 Milligramm die Mitochondrien ein bisschen zum Rennen zu bringen. Das andere ist irgendwie so ein Supplement, was ich immer wieder vergesse, PQQ,
mhm.
würde tatsächlich die Mitochondrien in der Biogenese unterstützen, schießt die Zellenergie nach oben, ist neuroprotektiv, 10 bis 20 Milligramm.
Mhm.
Hammer. Ich habe oben eine Spritze mit einem NAD-Plus-Pen.
Mhm.
Ich werde wieder 100 Milligramm NAD-Plus vom weltbesten NAD-Plus, was bei mir im Kühlschrank liegt, täglich Microdosen, habe ich jetzt ewig nicht mehr getan.
Ja.
Und wenn ich irgendwie die Zeit dazu finde, mir 2 Infusionen zu legen, werde ich das auch noch tun.
Und NMN kann man da, wenn man sich nicht infundieren will oder lassen will, dann greift man zu NMN.
NMN, NR, unterschiedliche Wege, funktioniert alles.
Mhm.
Macht's was davon. ist jetzt eher dann schon gut, wenn der Schlaf wieder ein bisschen besser funktioniert und wenn der Stress schon wieder ein bisschen runtergefahren ist, weil dann ist es kein Pflaster, sondern es ist ein Teil der Strategie, aber es funktioniert als Pflaster. Macht man mit Ashwagandha und Rhodiola rum? Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ich würde es wahrscheinlich jetzt in einer Burnout-Problematik wieder reintun, also sprich die 300 bis 600 Milligramm Ashwagandha am Abend und das Rhodiola mit 200 bis 400 Milligramm am Morgen wäre immer noch eine gute Idee.
Ja.
L-Theanin ist auch klar.
Abends also in den Schlafstack hinein, ha? Mit Magnesium.
Du kannst auch morgens und abends machen, weil letzten Endes hast du mir ja neulich beigebracht, das erhöht auch den Fokus.
Ja.
Ich habe es dann nachgelesen und da war tatsächlich was dran. Du hattest also natürlich
nicht. Ausnahmsweise. Auch ein blindes Huhn
findet ja
wieder ein Theaninkorn.
Wir nehmen Theanin,
ja,
das ist gut. Und wenn machen wir es fürs Hirn, und zwar machen wir das fürs Hirn, was ich neulich bei den Supplement-Stack nur am Rande erwähnt habe. Alpha-GPC, also sprich diese Acetylcholin-Verbindung, 300 bis 600 Milligramm. Wir nehmen, damit das hilft nachweislich gegen den Brain Fog und hilft beim Fokussieren und ist auch für Sport recht spannend. Wir nehmen Citocholin. Die meisten Studien sind normalerweise in Verbindung mit Schlaganfallpatienten und Wiederaufbau der Gehirnstrukturen. Ist aber auch tatsächlich so, man kann es mehr oder minder genauso wie Alpha-GPC, es gilt als besser verträglich und hat, glaube ich, ein bisschen mehr pharmakologische Anwendung hinten dran gegen Konzentrationsprobleme und mentale Erschöpfung nehmen, also Citocholin. Ich würde das von der Kräuter, dem bösen Verkäufer, gestohlene Thebonin-Pforte dringend empfehlen. Das ist Ginkgo-Blatt. Ginkgo-Blatt-Extrakt ist das einzige Produkt aus der Fernsehwerbung, das ich ab und zu mal kaufe. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Man könnte beim Thema Entzündungen reduzieren noch ein bisschen was machen. Ich habe irgendwie neulich mal wieder Rhonda Patrick gehört. Sulforaphan hatte ich total vergessen. Es wäre eine klasse Idee. Und unter Umständen könnte man noch über Kurkumin nachdenken. Aber ich hatte jetzt in Kralahof den großartigen Wolfgang Birsch dabei. Der ist irgendwie so in der Longevity-Medizin ganz schön groß und hat eine eigene Supplement-Marke mit irgendwie Vergabsamtsgeschichten. Der hat irgendwie relativ lange erklärt, weswegen das mit dem Kurkuma ziemlich für den Arsch ist und warum das eigentlich nicht funktioniert, weil es irgendwie von der Bioverfügbarkeit nicht so richtig spannend ist. Also das Kurkuma hatte ich gedacht, aber wir lassen das Kurkumin jetzt mal weg. Danke, Wolfgang. Und dann sind wir eigentlich auch schon weit. Das bedeutet, in Verbindung mit allem, was ich noch nicht erwähnt habe,
Lithium.
Morgen ausprobieren.
Ja.
Morgens Omega-3, morgens Kreatin, morgens Coenzym Q10, PKQ, Vitamin D3, K2, Rhodiola. Mittags, ja, halt nix, bin ja ich. Abends Magnesium, Threonat, Glycin für Stefan, L-Theanin für Stefan. Und dann passt das Ganze eigentlich schon ganz gut. Und lustigerweise keine Energy-Drinks, keine Pre-Workouts und Koffein.
Koffein reduzieren, ja. Koffein ist so ein bisschen, und wenn Koffein, dann gleich einmal begleitet von Theanin, damit das ein bisschen gepuffert wird. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die, wenn man sich ein bisschen ein Fett hineintut in den Kaffee, dass dann die Verträglichkeit ja auch steigt. Dass dann das Koffein nicht so scharf
rast,
in den Körper rast, wollte ich jetzt sagen. Jetzt hast du eine Wortwiederholung gemacht, bevor ich das Wort ausgesprochen habe. Das ist natürlich jetzt bitter.
So ist das. Das war jetzt ein bisschen eine andere Folge, als wir es eigentlich gedacht haben. Ich habe mehr gejammert, als ich es eigentlich vorhatte. Dabei bin ich sicherlich nicht der Einzige, dem es gerade so geht, dass die Welt einfach tatsächlich ein paar Herausforderungen mehr bereitstellt, als es üblich ist. Ich habe es trotzdem relativ gern jetzt getan, weil im Vergleich zu dem, wie ich früher in so einem Zustand dysfunktional war, bin ich noch relativ funktional dysfunktional. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, wenn ich euch was raten würde, macht's wirklich ein Zwiebelprinzip und legt die Schalen ab, die nicht ganz dringend notwendig sind im Moment, reduziert Verpflichtungen tatsächlich in der Maße, dass einfach ein bisschen mehr Me-Time kommt. Ich sag's immer wieder in der Masterclass, bitte hab im Kalender jeden Tag eine Stunde Zeit mit dir. Gerade wenn es eh schon brennt, die Zeit idealerweise vormittags bzw. morgens, weil im Laufe des Tages neigen wir, gerade wenn wir unter Beschuss sind, dazu, alle Zeit, die wir für uns reserviert haben, dann doch zu opfern.
Mhm.
Ist auch noch ganz, ganz wichtig. Also
ich würde auch sagen, natürlich dürfen wir nicht vergessen, die vegetative Desensibilisierung.
Kälte.
Nein, Tireli.
Ach, Tireli, ja. Die vegetative Tireli, ja. Tireli, ihr Lieben. Tireli, das ist auch ganz wesentlich. Also es ist viel dran.
Also zu einem Running Gag machen. Aus.
Danke, fertig. Was machen wir nächste Folge?
Over und Burnout. Nächsten Dienstag 30 Fragen zum Thema Protein. All things dann Aminosäuren.
Das schaffen wir insofern.
Ja?
Bleibt uns gewogen, abonnieren, weiterempfehlen, nicht in den Burnout kommen. Und wenn es brennt, geht zu Leuten, die sich mit sowas auskennen, Ärzten, Therapeuten. Es ist egal, völlig egal, wenn ihr auf der Laborebene nichts habt, wo es brennt und ihr sagt, okay, dann suche ich mir jetzt einen Therapeuten, der kriegt dann Platz. Um Himmels Willen, macht's das. Das ist mir auch noch ganz, ganz fürchterlich wichtig. Wir haben in der heutigen Zeit so viele Menschen, die glauben, dass ihnen ChatGPT bei ihren Problemen helfen kann. Nein, geht zu Menschen.
Apropos geht zu Menschen. Eines habe ich noch vergessen. Wir sind am 18. Juni in Salzburg. Wir sind am 18. Juni bei Biogena in Salzburg und sind dort live. Das heißt, das, was wir dort sagen, wird dann auch so die Öffentlichkeit erreichen, ohne dass wir da herumschneiden. All unsere Blödheiten werden dann auch noch in die Öffentlichkeit kommen. Ich glaube, ab 16 Uhr sind wir bei Biogena und der Link zu der Veranstaltung, wenn sie nicht schon ausreserviert ist, der steht in den Show Notes drinnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Aber nicht umsonst.
Das hoffe ich doch sehr. Wir freuen uns auf euch. Bleibt uns gewogen.
Wiederschauen.
Bis dann.
Danke.
Dankeschön. Bye, bye.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Astaxanthin. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Astaxanthin ist ein Carotinoid, das als Baustein für die zelleigene Widerstandsfähigkeit gegen reaktive Sauerstoffverbindungen dient. Im Longevity-Bereich wird es eher als molekulare Wartung betrachtet. Es unterstützt die Integrität von Zellstrukturen und der Haut gegenüber Umwelteinflüssen. Es geht hier weniger um das Aufhalten des Alterns, sondern um den Schutz der zellulären Barrieren vor oxidativem Stress.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Forschung steht oft noch am Anfang oder nutzt eher kleinere Probandengruppen. Es gibt Hinweise auf eine moderate Unterstützung der Hautelastizität und eine Verringerung der Augenmüdigkeit bei intensiver Bildschirmarbeit. Wichtig zur Einordnung: Astaxanthin ist kein Ersatz für Sonnenschutz von außen, kann aber die hauteigene Toleranz gegenüber UV-Licht in einem gewissen Rahmen begleiten. Die Datenlage ist vielversprechend, aber weniger umfassend als bei klassischen Vitaminen.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Die Besonderheit ist seine Struktur. Astaxanthin ist fettliebend und so lang, dass es die doppelschichtige Zellmembran komplett durchspannen kann. Es schützt die Zellhülle somit gleichzeitig vor der Außen- und der Innenseite. Man kann es sich wie einen stabilisierenden Anker vorstellen, der die empfindlichen Lipide der Membran vor Oxidation bewahrt.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Astaxanthin ist der Grund für die rötliche Färbung von Lachsen, Garnelen und Flamingos. Diese Tiere nehmen den Farbstoff über ihre Nahrung, meist Algen oder kleine Krebstiere, auf und lagern ihn in ihrem Gewebe ein. Beim Lachs dient das eingelagerte Astaxanthin vermutlich dazu, den hohen oxidativen Stress zu bewältigen, der bei den kräftezehrenden Wanderungen flussaufwärts entsteht.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen natürlichem Astaxanthin, das meist aus der Alge Haematococcus pluvialis gewonnen wird, und synthetischen Varianten. Natürliches Astaxanthin liegt in einem Komplex mit anderen Begleitstoffen vor, was die Stabilität verbessert. Da es fettlöslich ist, wird es vom Körper am besten aufgenommen, wenn es zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen wird, die Fette enthält. Die Dosierungen in Kapselform liegen meist zwischen 4 und 8 Milligramm. Wie bei allen Carotinoiden empfiehlt sich eine kurweise oder kontinuierliche Einnahme über mehrere Wochen, da der Körper Zeit benötigt, um den Stoff in die Gewebe einzulagern.
Das war die Biohacking-Praxis.
Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.